Hallo, freut mich, schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast gibt dir ein wenig Einsicht. Meine Gäste erlauben einen Einblick in ihr Leben und erzählen rund um ganz besondere Themen. Ja, das hier ist so, ja, geschwätzeltes. Ich bringe nice Gäste mit, mal schauen, wer der Nächste ist. Ja, ja, so, ja, 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 so, ja, geschwätzeltes.
Wenn sich zwei Veganer streiten, haben sie dann Beef? Ja, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Soja Geschwätzeltes. Heute ist die Gwen zu Gast. Und Gwen, du bist irgendwie Hundeernährungsberaterin und hast auch mit der menschlichen Ernährung Gesundheit zu tun und bist noch irgendwie im Krankenhaus tätig. Ja, stell dich doch mal kurz vor und erklär uns mal so, was du da so machst.
Das hört sich jetzt ein bisschen chaotisch an. Also eigentlich ist es ganz logisch. Ich habe eine Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpflegerin gemacht und habe dann noch kurz in der Klinik gearbeitet und arbeite jetzt parallel zu meinem Studium noch an einer Studie mit, wo ich leider nicht so viel mit Ernährung zu tun habe. Aber in meinem Studium studiere ich eben Gesundheitspädagogik und da haben wir auch viel mit Ernährung zu tun. Und ich bin tatsächlich Ernährungsberaterin für Hunde und Katzen mit Schwerpunkt Rohfütterung. Genau, mit Katzen kenne ich mich allerdings weniger aus, weil ich mich damit weniger beschäftige.
Okay, das ist ja super spannend und ich habe noch nie davon gehört. Also ich hatte selbst mit meiner Ex-Freundin für, glaube ich, 1,5 Jahre gemeinsam einen Hund. Und bin dann das erste Mal so in Kontakt gekommen mit Welpen, das war das Welpentraining, Welpenschule, dann Hundeschule mit Basiskurs und so weiter und einer Tierpsychologin, aber ich habe noch nicht von einer Ernährungsberaterin oder ja, für Hunde und Katzen gehört. So wie muss man sich das vorstellen, wo lernt man das und womit hast du dann zu tun?
Ja, es ist ganz, also ich kannte das vorher auch nicht, bevor ich sozusagen selbst diese Ausbildung gemacht habe. Und so wie die meisten Dinge heutzutage lernt man das im Internet. Es ist kein geschützter Begriff. Das heißt, theoretisch kann sich das eben jeder so nennen. Ich habe jetzt in meinem Fall eine Ausbildung gemacht bei Swanies, heißt sie. Und die macht diese, also die ist Tierheilpraktikerin und macht das irgendwie schon sehr lange und bietet halt einen Kurs an. Und es gibt aber auch unterschiedliche Anbieter und es gibt da sogar sehr, sehr viel zu. Und ich kam eigentlich hauptsächlich, so wie wahrscheinlich die meisten, über unseren eigenen Hund dazu, der einfach, also der ist aus einem Tierheim und wir hatten das erste halbe Jahr richtig hart mit der Ernährung zu kämpfen, weil der kein Essen vertragen hat. Es kam,
okay,
so schön es sich anhört, überall wieder raus. Und irgendwann war es so stark untergewichtig, dass wir auf der Straße angesprochen wurden, ob wir unseren Hund misshandeln würden.
Okay, krass.
Ja.
Und dann hast du dir gedacht, so, okay, ich muss mal keine Ahnung, mich mit Hundeernährung auseinandersetzen und schauen, wie ich ihm helfen kann, oder?
Ja, es war so ein bisschen Hand in Hand, weil wir dann gedacht haben, eigentlich, okay, dann probieren wir jetzt mal aus, ob diese Rohfütterung halt für uns in Frage kommt. Und wir hatten da halt, so wie die meisten, halt ja nicht so einen richtigen Plan von, sondern waren halt so ein bisschen so, okay, aber wie macht man das, wie funktioniert das und rohes Fleisch? Und dann hat man da auch ganz schöne Mengen irgendwie daheim. Und man hat halt auch das Gefühl, dass man da immer was falsch machen kann. Und deswegen ist das eigentlich ganz cool, dass es diese Ausbildung gibt. Und sozusagen haben wir uns dann halt damit beschäftigt und haben festgestellt, dass es in Freiburg halt keinen Laden gibt, der das anbietet, was es eigentlich in super vielen Städten gibt. Gibt so kleine Läden, die extra dafür spezialisiert sind. Und in Freiburg nicht. Und dann haben wir gedacht, na gut, jetzt machen wir mal die Ausbildung, da profitieren wir von uns und vielleicht kann man da irgendwann perspektivisch was draus machen.
Okay. Jetzt muss ich mal nachfragen, wenn du von Rohfütterung sprichst, sprichst du dann von rohem Fleisch?
Ja, der Hund kriegt rohes Fleisch. Herzlich willkommen im veganen Podcast.
Alter, was? Echt jetzt? Oh ja. Mein Gott. Okay, also da geht's. Das ist dann Barfen, oder?
Genau. Also okay. Es gibt unterschiedliche Arten der Hoffütterung, aber Barfen ist die bekannteste.
Also ich finde es mega gut, dass, keine Ahnung, dass das jetzt gerade, das ist dann im Prinzip der Ernährungsstil, den du fährst mit deinem Hund?
Genau, das ist halt vor allen Dingen auch der, wo wir jetzt seit 1,5 Jahren fast keine Probleme haben. Ja, Also, weil man halt auch super viel individuell machen kann. Also wir haben zum Beispiel jetzt gerade bei unserem Hund festgestellt, dass er einzelne Komponenten auch einfach nicht verträgt. Und das ist halt ganz entspannt, dass man die halt immer wieder wegmachen kann und ausprobieren kann, welche das sind.
Ja, also mega gut, dass wir vorher noch nicht drüber geschrieben haben. So, ja, wie ernährst du denn deinen Hund? Ja, nur vegan. Nur von Linsen und Reis. So, so wusste ich das jetzt dann nicht. Und ich war auch gespannt, ja, was, wie ihr euren Hund ernährt. So, und krass.
Ja, es steht halt auch sehr im Kontrast, wie gesagt. Also ich würde mich nicht als Veganer eben bezeichnen. Ich würde sagen, ich lebe so 80% vegan und versuche sehr, sehr viel zu machen. Aber mein Partner zum Beispiel ist halt kein Veganer und der macht schon sehr viel mit und ich sag jetzt mal, toleriert es und findet das auch gut. Ja, aber es ist halt auch krasser Kontrast, wenn man trotzdem den Tiefkühlschrank voller Fleisch hat.
Ja, und bevor wir da jetzt irgendwie richtig einsteigen in die Ernährung, wie kamst du dann auf die Idee, jetzt deinem Hund diese Ernährung anzubieten?
Bei uns war das halt diese lange Trauergeschichte, wo wir immer wieder zum Tierarzt gefahren sind und der Tierarzt uns immer wieder gesagt hat, dass er nicht weiß, was das Problem vom Hund ist. Und wir uns Nächte um die Ohren geschlagen haben, weil wir alle 1,5 Stunden raus mussten, weil der Hund die ganze Zeit auf das Klo musste. Und wir dann halt so lange ausprobiert haben, sozusagen, bis wir bei dem Ernährungsstil ankamen. Ich glaube, der größte Input kam davon, meiner Schwiegermutter sozusagen, die den Hund eben auch roh füttert und wir das ausprobiert haben und das halt der Moment war, wo wir nicht nachts raus mussten und wo es ihm gut ging und er Gewicht zugenommen hat.
Ah ja. Genau. Und was sagt die Ernährungsberaterin, die Hundeernährungsberaterin zu diesem Ernährungsstil?
Da muss man jetzt natürlich das so sehen, dass die Ausbildung, die ich gemacht habe, im Prinzip von einer der Mitbegründerinnen dieser Ernährungsweise gemacht ist. Das heißt, man lernt schon irgendwie die ganze Anatomie, aber die Ausbildung ist natürlich darauf ausgerichtet, dass man gerade diesen Ernährungsstil lernt und auch lernt, den zu berechnen und mit dem umzugehen. Und das ist ja eigentlich auch, finde ich, das Spannende, dass es so viel auch von unterschiedlichen Seiten Kritik daran gibt. Ne? Es gibt halt Kritik von, ich sag jetzt mal, veganer Seite, wobei die bei Hundeernährung noch relativ leise ist, würde ich fast behaupten. Also es gibt schon viele Ansätze, aber ist jetzt nicht so weit verbreitet. Und viel größer ist diese Kritik, dass man dem Hund viele Bakterien oder irgendwelche anderen Mikroorganismen zukommen lässt und dass das ganze Fleisch ja, also die Kritik ist sozusagen nicht am, dass man dem Hund Fleisch gibt, sondern dass das Fleisch irgendwie schädlich wäre, was man gibt.
Okay, aber das ist doch nicht die Kritik der vegan Lebenden,
nein,
oder?
Nein. Eben, okay. Ich meine, an der
es gibt sozusagen, das ist eher zwei die der anderen Hundebesitzer, die dann praktisch das Tierwohl des Hundes so in den Vordergrund heben, oder?
Ja, wobei man dann natürlich argumentieren kann, dass wir genauso das, oder ich sage jetzt wir, aber dass die BAF-Ernährung auch das Tierwohl in den Vordergrund hebt und sagt, ja, also Fertigfutter ist halt viel schlimmer als so ein paar Mikroorganismen, mit denen der Hund umgehen können sollte.
Ja. Okay. Dann lass da mal einsteigen beim BAFen. So, was ist denn das Pro an der Ernährung?
Also, das ist jetzt natürlich immer betrachtungsweise, aber wenn man jetzt aus Evolutionssicht das betrachtet und den Hund als Nachkommen des Wolfes sieht, dann ist es halt sehr, sehr nah an dieser ursprünglichen Ernährungsform. Also man versucht sozusagen mit der Barfütterung immer ein Beutetier nachzubauen. Also in den Zusammensetzungen, das heißt, er kriegt irgendwie so und so viel Knochen und so viel Innereien und sowas, wie halt auch ein normales Beutetier hätte, plus halt auch noch Obst und Gemüse, was die zusätzlich essen. Also man weiß auch, dass zum Beispiel Wölfe freiwillig Äpfel essen und die vom Baum runterholen und die essen auch den Magen- und Darminhalt, was ja auch Obst und Gemüse ist, weil die meisten Beutetiere halt Pflanzenfresser sind.
Ja.
Und man kann halt, also jetzt das mal sozusagen aus Evolutionssicht und im Vergleich zum Fertigfutter, weißt du halt, was du deinem Hund fütterst. Und das ist ja, würde ich mal behaupten, ein Trend, der auch bei Menschen einfach immer mehr hip ist, dass man weiß, ja, was man isst und halt keine fertig essen. Und so genauso ist es eigentlich auch beim Hund, weil im Prinzip ist es beim Hund, ich würde behaupten, sogar noch schlimmer als beim Menschen, dass in dem Fertigfutter einfach alles irgendwie reingemanscht wird und halt so verarbeitet wird, dass du es nicht mehr siehst. Also hat in so Trockenfutter, da sind ganz oft gemahlene Vogelfedern drinne und Vogelfüße und Schnäbel drinne und so. Und das ist halt alles ja nichts, was man, also das wird auch der Hund normalerweise nicht essen.
Ja, hört sich halt auch echt schlimm an, so was die da alles reinmischen in dieses Fertigfutter. Aber gleichzeitig muss ich sagen, so als aufgeklärter Veganer finde ich auch das, was der Hund beim Barfen kriegt, irgendwie schlimm.
Ja, ich habe jetzt auch gerade in Hinsicht auf diese Folge hier dann auch ein paar Mal so drüber nachgedacht und habe mich dann damit auseinandergesetzt, zumindest mit vegetarischer Ernährung vom Hund mal und mir das genauer angeschaut. Und ich würde behaupten, das größte Problem an der Sache ist halt, dass wir Menschen halt Mischköstler sind, das also von unserer Geschichte her. Das heißt, unser Körper ist darauf eingerichtet, auch wenn es zum Beispiel eben jetzt längere Zeit, ich sage jetzt mal, eine Nahrungsknappheit an Fleisch gibt, dann können wir das halt aushalten. Und jetzt als Veganer sollte man dann eben so ein paar Sachen, wenn man das dauerhaft macht, ein paar Sachen substituieren, aber unser Körper kriegt das hin. Und beim Hund ist es halt andersrum. Der ist halt eigentlich darauf ausgerichtet, dass er vielleicht eine lange Zeit lang nichts zu essen kriegt, aber wenn, dann ist es eigentlich immer Fleisch. Und das sieht man auch an den Bedarfswerten von den Hunden und Menschen, dass zum Beispiel ein Hund, ich sag jetzt mal auf ein Kilogramm Körpergewicht gerechnet, einen ungefähr 3- bis 4-mal so hohen Kalziumbedarf hat wie Menschen.
Okay.
Und wenn man dann zum Beispiel versuchen würde, diesen Kalziumbedarf jetzt erstmal mit Milchprodukten zu decken, dann würde man halt irgendwie pro Tag für einen 25 Kilo Hund irgendwie 700 Gramm Käse und Frischkäse und weiß was ich was in den reinschaufeln müssen.
Das ist ja viel zu heftig.
Genau, das sind halt diese...
Und das versuchst du mit dem Fleisch dann im Prinzip auszugleichen, oder wie?
Genau, also Kalzium ist halt am meisten im Knochen drin und in einer normalen Barfütterung ist halt auch Knochen drin. Was halt ich eigentlich ganz cool finde, ist, dass es viele Händler gibt beim BAF, die auch extra darauf achten. Und man kann halt auch gezielt sozusagen menschliche Abfälle, also das, was wir Menschen nicht essen.
Ja.
Weil wir Menschen, also gut, vielleicht gibt es noch so ein paar Leute, die irgendwie, man kann irgendwie so Knödel aus Knochen machen, keine Ahnung. Aber kein Mensch isst die Knochen von den Tieren. Und die Hunde halt schon. Und auch dieses ganze Abschnittfleisch, was wir Menschen nicht mehr essen, kann der Hund halt trotzdem noch kriegen. Also solange es Menschen gibt, die Fleisch essen, kann man deren Abfall sozusagen den Hunden geben.
Ja, ja. Okay. Ist es dann so, dass wenn ich mir jetzt als Veganer einen Hund hole, dass ich irgendwie automatisch wieder sozusagen gegen meine Werte handeln müsste und dem Hund irgendwie was Tierisches anbieten müsste?
Das habe ich mich auch schon gefragt, weil ich bin ja sozusagen, ich sag mal, aus der Perspektive in der komfortablen Situation, ich hatte halt zuerst den Hund und dann habe ich mich auch mit meiner eigenen Ernährung befasst.
Ja, so war es bei mir auch damals.
Und dann hat man das halt natürlich so ein bisschen so, dass man halt für sich zumindest argumentieren kann, okay, ich kann jetzt, oder ich muss dem Hund trotzdem aus meiner Sicht eine artgerechte Ernährung irgendwie bieten und deswegen sollte da trotzdem Fleisch beinhaltet sein. Schwieriger ist es halt genau andersrum, ja, wenn du halt davor schon weißt, okay, da gibt's Gründe, warum man halt vegan leben sollte und vielleicht ist es dann halt auch blöd, einen Hund zu haben.
Weil richtig, das kann man auch in Frage stellen, finde ich.
Genau, weil das halt vielleicht nicht zusammenpasst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn das irgendwie komisch ist als Hundehalter, ich glaube, es gibt viel zu viele Hunde, die halt von Menschen gehalten werden und halt nicht artgerecht gehalten werden. Und zwar in ganz vielen anderen Formen noch, nicht nur Ernährung, sondern auch Sozialverhalten und Auslastung und so. Ja. Ist eine Frage, ich habe keine Antwort. Ich weiß nicht, was man machen sollte.
Ja, okay, ich wollte damit jetzt auch nur ein bisschen so rausspüren, ob du da einen krassen Standpunkt hast. Aber das heißt, da bist du eigentlich auch noch so ja, offen für Meinungen.
Ich glaube auch, dass es halt, ich weiß nicht, ich würde halt, also ich traue mir keinen Standpunkt zu und ich glaube auch, dass es halt nichts ist, was man generell irgendwie Leuten vorschreiben kann. Also selbst wenn ich einen harten Standpunkt hätte, würde ich nicht sagen, okay, das ist der einzig richtige. Und ich glaube auch, also allein durch meine Ausbildung bin ich ja so darauf fokussiert worden, dass das die richtige Ernährung ist. Und dann muss ich mich jetzt gezielt damit auseinandersetzen, dass andere Formen vielleicht auch in Ordnung sind.
Und okay, ja, dann bist du da schon sehr reflektiert.
Ich gebe mir Mühe.
Ja, doch, das klingt schon so, finde ich. Das finde ich cool. Weil das ist auch so dieser Mythos, dass der Hund wie ein Wolf ernährt werden muss. Ne? Das ist einer, den fand ich super ansprechend, weil ich den Wolf ein ganz tolles Tier finde. So eins meiner Lieblingstiere. Meine Hündin, meine ehemalige Hündin ist ein Malamut, also ziemlich nah noch am Wolf, kann man sagen. Yeah. Und ja, auch vom Look her natürlich. Und da hat mir das natürlich sehr gefallen. So, okay, ja, ich habe da ein Tier zu Hause, das ist sehr nah am Wolf und das muss dann auch so ernährt werden. Und ich schaue halt, dass ich ihr auch irgendwie so Knochen und Fleisch und so weiter gebe. Und dann kam halt so der Wendepunkt mit meiner Ernährungsumstellung. Ich habe das Konzept dann nicht mehr so großartig hinterfragt. Das heißt, ich habe nicht viel recherchiert, aber ich habe jetzt für diese Folge dann so ein bisschen geschaut, was sind so die Standpunkte im Internet. Und es gibt da auch ein paar coole Seiten, die sich damit auseinandersetzen. Und da heißt es halt zum Beispiel, dass der Hund kein reiner Fleischfresser sei, also kein Carnivore sei, sondern ein Carni-Omnivore, also ein Fleisch-Allesfresser. Und belegt wird das ein bisschen durch so verschiedene Studien mit wildlebenden Hunden, wo man wildlebende Hunde beobachtet hat. So, wenn du willst, kann ich da auch noch ein bisschen was draus vorlesen, weil ich finde, da gibt es so drei interessante Erkenntnisse.
Gerne, ja.
Ja? Okay. So. Ich muss schauen, dass ich auch irgendwie noch ins Mikro spreche, während ich das vorlese, aber ich glaube, das kriege ich irgendwie hin. Also. Eine Untersuchung mit Hunden aus Zentralindien ergab, dass Hunde gerade einmal 11% ihres Futters selbst erjagen. Der Rest bestand aus Aas, Ernte- und Essensabfällen wie Reis und scharf gewürzten Soßen. Interessanterweise ernähren sich indische Straßenhunde vorrangig vegetarisch, da dies die übliche Ernährungsweise der Bevölkerung in diesem Land ist. Also wir können jetzt mal, es sind so drei verschiedene Untersuchungen, wir können jetzt jeweils noch mal kurz was dazu sagen, denke ich, sonst geriet das vielleicht in Vergessenheit.
Ja.
Also hier finde ich spannend, eben, dass die sagen, dass die Straßenhunde sich vorrangig vegetarisch ernährt haben, da das die Ernährungsweise der Bevölkerung ist. Und der interessante Aspekt dahinter ist nämlich, dass Hunde sich eindeutig an den Menschen auch anpassen, was evolutionstechnisch ja auch irgendwie offensichtlich ist. Ne? Das haben die absolut, ja immer gemacht.
Ja. Ja, Hunde sind ja enorm anpassungsfähig. Also auch allein diese ganze Haltung, wie ja die meisten Hunde gehalten werden, irgendwie in Wohnungen oder Häusern, wo sie irgendwie 90% oder so ihrer Zeit verbringen und dann halt noch ein bisschen irgendwie draußen Gassi gehen. Also sie sind enorm anpassungsfähig. Die Frage ist natürlich immer nur, ähnlich wie bei Menschen zum Beispiel, wie schnell passt sich der Organismus an? Also ja. Und das ist auch da würde ich sozusagen argumentieren, also man hat, so wie es sich anhört, indische Straßenhunde untersucht, die wahrscheinlich hauptsächlich in Städten irgendwie gewohnt haben und dann irgendwie sich von dem Abfall ernährt haben. Und natürlich, wenn die Bevölkerung vegetarisch ist, dann essen die Hunde vegetarisch, weil der Hund wird wahrscheinlich nicht, wenn er es schafft, sich am Abfall voll zu essen, dann geht er ja nicht nochmal extra auf die Jagd. Also das ist genauso wie wir Menschen, wir gehen auch zum, wenn wir, je nachdem, manche von uns, gehen auch zu McDonald's, schlagen uns den Bauch voll und denken dann nicht, oh, ich glaube, jetzt habe ich meine Bedarfswerte an den Vitaminen A, C und D noch nicht gedeckt.
Ja, ja klar, das ist ja, stimmt, was du sagst, das ist die eine Seite. Und woran ich gerade auch denken musste, ist, die Hunde, die man beobachtet hat, sind die, die überlebt haben. Ne? Ja. Du kannst die gestorben sind, weil sie zu schwach waren, weil ihr Organismus sich nicht anpassen konnte oder whatever, die konnte man nicht beobachten, da sie tot sind. So.
Ja.
Und es kann natürlich sein, dass man selbst als Hundebesitzer einen Hund hat, der zu einer schwächeren Gruppe gehören würde. Und dann reicht es ihm vielleicht nicht, sich vegetarisch oder von einer ziemlich nicen, veganen Trockenfutterernährung zu ernähren, sondern der muss halt, der braucht halt vielleicht irgendwas anderes.
Das Problem ist halt auch, wenn so Bedarfswerte ja über längere Zeit nicht gedeckt werden, der Körper ist ja trotzdem so darauf trainiert, das auszugleichen, dass häufig so Defizite wirklich lange brauchen, bis die auftauchen. Also bis du dadurch eine Erkrankung bekommst, das dauert halt lange. Und das Problem ist, wenn sie dann da ist, dann hast du halt meistens nicht reversible Veränderung. Also du kannst es nicht mehr rückgängig machen ab dem Moment. Ja. Und das ist halt was, natürlich wäre es super spannend, das rauszufinden, aber irgendwie möchte ich das zum Beispiel nicht mit meinem Tier rausfinden.
Ja, das wäre halt die Frage. Ich meine, wir wissen, für den Menschen reicht die vegane Ernährung aus, um den Bedarf des Menschen zu decken. Beim Hund kann ich nichts Aussagekräftiges sagen dazu. Aber zumindest wird hier halt gesagt, eine Mischkost ist möglich. Ne? Und vegetarisch geht auch. So, dann lese ich mal das nächste vor. Die Zusammensetzung der Nahrung von Hunden aus Simbabwe wurde ebenfalls in einer wissenschaftlichen Studie untersucht. Diese zeigt, dass sich die dortigen Hunde zu einem Viertel von menschlichen Fäkalien ernähren. Ein weiteres Viertel war ein Getreidebrei, der von Menschen zusammengestellt wurde. Bis zu 50% bestand größtenteils aus Aas, wobei die fleischigen Stücke bereits entfernt wurden und somit nur noch die Karkassen übrig blieben.
Das ist zum Beispiel ganz spannend, weil das vielleicht für jemanden, der sich noch gar nicht damit auseinandersetzt, halt klingt, okay, die essen irgendwie Getreide und Karkassen und Fäkalien und das finden wir als Menschen meistens eklig. aber sehr häufig ist es, dass wenn Hunde Fäkalien gerade von Pflanzen oder Omnivorenfressern sozusagen essen, dass sie irgendwelche Mängel haben, die sie versuchen, über diese Fäkalien noch aufzunehmen, weil da häufig noch irgendwelche Produkte drin sind, die ihnen sozusagen fehlen oder sie die Hoffnung haben, dass sie die da drin finden.
Weil sie nicht vollkommen verdaut wurden von dem Menschen oder dem Wesen, was genau ausgeschieden hat.
Also was zum Beispiel viele Hundebesitzer, glaube ich, kennen, ist, dass Hunde gerne die Pferdeäpfel essen.
Ja, voll.
Manche machen das aus Spaß, manche auch, weil sie das halt irgendwie, aber manchmal ist halt auch einfach tatsächlich ein Nährwertmangel hinten dran.
Ja. Also wenn euer Hund sowas macht, dann überlegt mal kurz, was ihr ihm so anbietet. Vielleicht fehlt da was. Okay. Letzte Erkenntnis. Der Speiseplan von freilebenden Hunden aus Chile setzte sich hauptsächlich aus Früchten, Samen, Abfällen und Nutztierresten zusammen. Die Untersuchung ergab auch, dass die chilenischen Hunde ungefähr 20% selbst jagen, sich die Beutetiere jedoch zu einem Drittel aus Insekten und zwei Drittel aus kleinen Nagern zusammensetzen.
Ja, das ist, also das finde ich, hört sich mit nach der spannendsten Studie an, jetzt von den Umgebungen her. Da wäre es natürlich das Einzige, was spannend ist, ist natürlich immer so Angebot und Nachfrage. Also offensichtlich überleben die, aber gibt es vielleicht größere Beutetiere gar nicht in der Umgebung, die die vielleicht sonst erlegen würden? Und ansonsten ist es auch gar nicht unnormal, dass sie halt viele kleine Tiere essen. Da ist es, die Komposition, die Zusammenstellung ist ähnlich. Also kriegen ja schon auch dann, was sie brauchen.
Ja. Und trotzdem kann man sagen, insgesamt decken sie eher die Nische der Resteesser, würde ich jetzt mal so sagen, oder Restefresser, ja, wenn wir von Tieren sprechen. Und da habe ich auch so ein bisschen was gelesen und ich glaube, ich habe da auch in der Doku mal was gesehen über wilde Hunde in Russland, weil die da auch sehr, sehr verbreitet sind. Und die nehmen nicht die Nische dieses Jägers, des Wolfes ein. Ne? Also das ist nochmal so in Anspielung auf diesen Mythos, wir müssen unsere Hunde wie Wölfe ernähren. Die sind nicht mehr dieser wahnsinnig gute Jäger, sondern die sind einfach so nah am Menschen, dass wenn sie wild leben, auch die Nähe zum Menschen suchen und eine Nische einnehmen, wo sie die Reste des Menschen essen oder die Reste, die halt irgendwie unsere Zivilisation so ausspuckt. Aber jagen tun sie sehr wenig. Also hier in Chile mit 20% finde ich relativ viel. Da in Zentralindien waren es 11%. Ja, und in Simbabwe war es gar nichts, ne? Nee, also die haben dazu nichts geschrieben. Aber das ist wenig. Und ich glaube, die wären auch einfach lost, wenn sie das machen würden, weil der Wolf eine zu große Konkurrenz ist und in anderen Ländern noch andere sehr gute jagende Tiere.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall, also ich meine, die sind halt domestiziert, das darf man nicht vergessen. Ich glaube, das Problem ist halt einfach, dass es per Definition halt nicht mehr wirklich diesen artgerechten Lebensraum gibt, wo man den Hund hinmachen könnte. Und dann guckt man, wie ist die Art und Weise, wie er sich ernähren würde. Weil ich meine, an all den Studien, die du jetzt gesagt hast, könnten wir jedes Mal sagen so, okay, vielleicht sind es jetzt nur die überlebt haben und die anderen würden halt vielleicht eigentlich, oder es vielleicht sind welche gestorben, vielleicht sind es nicht die idealen Bedingungen, wir wissen es nicht, weil es einfach nicht mehr so wirklich möglich ist, den Hund in einfach irgendwo hinzupacken und sagen, so, das ist der eigentliche artgerechte Lebensraum. Und dann gibt's halt innerhalb dieser ganzen Gattung Hund, ja, ich meine, du kannst halt nicht so einen kleinen Chihuahua, was will der denn jagen?
Insekten. Ne?
Ja, aber dann hast du halt irgendwie...
Die Fliege.
Ja, das ist wahrscheinlich nicht mehr. Die Fliege fliegt halt einmal hoch und dann hat der verloren.
Ja.
Ja, und dann hast du halt aber Hunde, wie zum Beispiel halt hier so ein Malamut oder so, dann die würden es halt schon von der Größe her auf jeden Fall hinkriegen, was anderes zu jagen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Auch wenn sie sich ein bisschen dumm anstellen, so wie ich das beobachtet habe. Aber nee, klar, die würden es hinkriegen, das stimmt. Ja. Ja, gut. Ich finde es... Was denkst du denn? Also generell, ich frage dich einfach mal direkt. Kann man seinen Hund vegan ernähren?
Ich glaube, man kann seinen Hund vegan ernähren. Und ich glaube, dass es halt ähnlich wie bei Menschen ist, dass es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen und im Zweifelsfall halt auch zu gucken, welche möglichen Konsequenzen könnte das haben und bin ich bereit, damit umzugehen? Was ist sozusagen meine Kosten-Nutzen-Abwägung? Was zum Beispiel ich bis jetzt noch nicht gesagt habe, was ich aber auch sehr interessant finde, ist ja die Proteinzusammensetzung von so Hülsenfrüchten und sowas ist halt eine andere als die von Fleisch. Und da entstehen andere Abfallstoffe, die, also bei dieser sozusagen Ummodellierung der Proteine, sodass die erstens für den Hund schwerer verdaulich sind, was man damit ausgleichen kann, dass man einfach mehr gibt, aber die häufig die Nieren stärker belasten. Das heißt, es kann halt einfach sein, dass wenn ich, weil die ausgeschieden werden müssen, diese Abfallstoffe, das heißt, es kann halt einfach sein, wenn ich meinen Hund vegan ernähre dauerhaft, dass der halt irgendwann eine Niereninsuffizienz kriegt. Und das ist halt eine terminale Erkrankung, die wird halt einfach immer schlechter. Und irgendwann stirbt mein Hund daran. Kann auch passieren, dass das nicht passiert und es deinem Hund irgendwie gut geht. aber es ist ein mögliches Risiko. Genauso gut andersrum kann man argumentieren, gut, wenn ich dem Hund die ganze Zeit Fleisch gebe, da sind viele Purine drin und die machen was Ähnliches, wo die also schlussendlich an irgendwas stirben Lebewesen immer. Und man muss sich halt einfach damit auseinandersetzen, was es ist. Und man muss halt irgendwie gucken, dass halt trotzdem Bedarfe gedeckt sind. Und da ist halt wiederum das Schwierige, dass diese Bedarfswerte vom Hund viel, viel schlechter untersucht sind als vom Menschen. Und die Bedarfswerte, die es gibt, die sind von der Fertigfutterindustrie ermittelt. Und
okay.
Die Bedarf, nice. Aber das heißt, du kannst es halt nicht gleichsetzen, weil wenn ich halt meinem Hund Fertigfutter gebe, dann, also kannst du dir vorstellen, wenn der halt irgendwie zermahlene Vogelfedern und super viel Getreide meistens isst, dann wird er mehr davon brauchen, weil er das halt nicht richtig aufnehmen kann, was er eigentlich braucht.
Ja, klar. Ja. Das heißt, sollte man auch grundlegend hinterfragen, ja, ne, was die da angeben.
Die Futtermittelindustrie, also ganz ehrlich, also vegane Ernährung, wie gesagt, ich glaube, ich kenne mich zu wenig damit aus. Ich würde da auch niemanden drüber beraten, weil ich es einfach für mich schwierig fände, diese Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, so, okay, ich berate dich, dass du das hinkriegst. Ich würde auf jeden Fall versuchen, dass halt der Hund so viel wie nötig Fleisch kriegt, aber so wenig wie möglich. Ich meine, dieser nette Spruch. Und dass man halt zum Beispiel zumindest versucht, mehr noch über Milchprodukte und halt Obst und Gemüse zu gehen, wo es geht.
Milchprodukte hatte ich null auf dem Schirm für meinen Hund damals.
Man kann, also Hunde lieben ganz, ganz viele Milchprodukte. Also so Körniger, Frischkäse, Hüttenkäse, ganz normaler Käse.
Das ist doch super. Das ist doch super abgefahren. So, der Hund würde das doch niemals irgendwie im natürlichen Zustand bekommen, oder? So eine
Kuhmilch. Also, die würden vielleicht halt ein säugendes Tier schon reißen und das dann auch essen, aber es ist schon eher selten, ja.
Ja. Okay, crazy. Aber was ich dich noch fragen wollte, ist, weil Getreide ja auch so ein Mythos ist, dass irgendwie die Tiere Getreideprodukte nur schwer verdauen können. Und man sie deswegen ihnen nicht zufüttern soll und so viel Fertigfutter, ne, aus der Industrie ist ja auch irgendwie so gelabelt mit grain-free, getreidefrei und ja. So mega drauf geachtet. Was sagst du dazu?
Ich find's ganz spannend, weil ich habe das Gefühl, dass halt eben in dieser Hundeernährung immer mehr, also die ist immer mehr so Hype geprägt, so ähnlich wie halt die menschliche Ernährung auch. Jetzt gibt's dann gibt's wieder irgendwelche anderen Superfoods beim Menschen und so ähnlich ist es halt bei Hunden aus. Es gibt irgendwelche Hypes und dann verkauft es sich gut, dass da getreidefrei draufsteht. Man sollte prinzipiell immer hinterfragen, was stattdessen drin ist. Also wenn was getreidefrei ist, dann ist vielleicht irgendwas anderes drin, was nicht gut ist. Was tatsächlich stimmt, ist, dass im Getreide, jetzt ist mir dieser wunderschöne Fachbegriff entfallen, sind Stoffe drin, die dafür sorgen, dass vor allen Dingen Mineralien schlechter aufgenommen werden können. Das heißt, wenn ich zum Beispiel meinen Hund eh schon vegan-vegetarisch ernähre und dadurch weniger von diesen Mineralstoffen zur Verfügung stelle, dann ist es nochmal schädlicher, wenn ich dann noch Getreide dazu gebe, weil dieses Getreide verhindert, dass diese Mineralstoffe aufgenommen werden. Das heißt, ich müsste das zumindest zeitversetzt geben.
Okay.
Und es ist ähnlich wie bei Menschen, dass es immer mehr Hunde gibt, die eben eine Getreideunverträglichkeit haben und die dann halt einfach eine Futtermittelallergie haben. Also zum Beispiel unser Hund hat das und wenn der halt Getreide kriegt, dann sind wir halt die ganze Nacht wach, weil wir immer wieder rausgehen dürfen. aber ich habe neulich eine Studie gelesen, die ich super interessant fand, wo nämlich festgestellt wurde, dass im Vergleich zum Wolf der Hund viel mehr Amylasen mittlerweile hat. Und Amylasen sind ja die Enzyme, die Kohlenhydrate spalten. Das heißt, er hat sich auf jeden Fall angepasst.
Ja.
Aber ja, genau.
Darauf wollte ich hinaus, weil ich das nämlich auch gelesen habe.
Ja.
Ja, weil es für mich auch so ein Ding war, als ich als ich so meinen Hund ernährt habe und eben nach verschiedenem Futter gesucht habe, man will ja auch immer irgendwie so das Beste finden, was der Hund am besten verträgt, was ihm irgendwie auch schmeckt, was man selber auch vertreten kann. Und dann war das halt immer so getreidefrei und ja, man hört dann so, man sollte dem Hund wenig Getreide geben und so weiter. Und Mythos aufgeklärt. Es ist nicht so. Sie können Stärke spalten. Aber
also es ist
wenn
halt
du schon sagst, eben.
Individuell halt. Man muss halt gucken. Ich meine, wenn man es ausprobiert und der Hund verträgt, dann ist cool und dann kann man da auch einen Teil der Energie drüber zuliefern. Aber kann halt auch sein, dass es nicht klappt und dann sollte man nicht frustriert sein.
Ja, ja.
Hunde können zum Beispiel super Energie über Fett aufnehmen. Also man gibt halt ganz traditionell dann halt eigentlich eher sowas wie so Schweinefett oder sowas. Aber man kann aber auch zum Beispiel auf Kokosöl ausweichen. Und Kokosöl, also Hunde prinzipiell ziehen die meiste Energie sozusagen aus Fett und Proteinen, wenn man sich an der Wolfernährung anschaut eben. Aber das heißt, ja Kokosöl, also kann bis zu, oh je, jetzt muss ich aufpassen, 10-15% sozusagen der Ernährung oder der Energiezufuhr kann Fett sein.
Ah ja, okay. Ich habe hier noch zwei Seiten offen, und zwar einmal ein veganes Futter, also ein veganes Trockenfutter und ein normales Trockenfutter, ein tierisches Trockenfutter. Und ich stelle dir das mal vor und du kannst es mal analysieren und vergleichen,
wenn wir das so hinkriegen.
Also, kennst du Wolfsblut?
Mhm. Also, ich kenne die Zutaten nicht auswendig, aber ich kenne es, ja.
Das war damals, das war so das Premium-Futter und ich glaube, die stellen sich auch selbst als wahnsinniges Premium-Futter dar für Hunde und arbeiten eben auch mit diesem Wolf-Label und dem Vergleich und so weiter. Ich habe hier Wolfsblut Wild Duck, also mit Ente und Kartoffel, rausgesucht. Da steht auch schon getreidefreies Trockenfutter für adulte Hunde aller Rassen mit Ente aus Freilandhaltung als einziger tierischer Proteinquelle, verfeinert mit Superfood. Und jetzt gucken wir mal rein. Das Entenfleisch in Lebensmittelqualität stammt aus ausschließlich von Tieren aus Freilandhaltung. Frei von Medikamenten und Hormonen. Neben Kartoffeln enthält Wolfsblut auch Kräuter, Früchte und Gemüse. Das ist unerlässlich, denn der Urvater aller Hunde, der Wolf, nimmt diese Zusätze aufgrund des Mageninhaltes seiner Beutetiere ebenfalls zu sich. Genau. Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe mit dem Superfood Yucca Shidigera, kenne ich nicht. Irgendwie um Blähungen zu reduzieren, Wahnsinn. Und Kotgeruch zu vermindern.
Mhm. Genau, Yucca ist was, das findet man in sehr, sehr vielen Trockenfuttern, weil das eben so unangenehme Gerüche bindet und auch eine schöne Konsistenz und Farbe von den Hinterlassenschaften macht. Es ist zum Beispiel, wenn du bei Trockenfutter auch mal schaust, da ist ganz oft rote Beete drin, ne? Weil rote Beete macht auch eine schöne Farbe.
Das ist dann relevant, wenn man mit seiner Hand in so ein Robidog-Säckchen geht und die Kacke von seinem Hund aufheben muss.
Ja, tatsächlich ist es halt, also ich meine, das ist natürlich kein so gesellschaftsfähiges Thema, aber es ist halt super wichtig und an den Hinterlassenschaften solltest du ja eigentlich erkennen, wie es deinem Hund geht.
Genau.
Wenn halt aber in der Ernährung Sachen explizit drin sind, die dich verarschen, dann denkst du halt, deinem Hund geht's gut, aber eigentlich sind da halt nur die Mittel drin, die dafür sorgen, dass deinem Hund, dass die Kacke schön aussieht.
Ja. Okay. Ja gut, kannst du schon was sagen wie zu diesem Futter? Ich sehe leider nicht genau, welche Kräuter und Früchte drin sind.
Genau, also ganz spannend ist, ich schaue mir eigentlich immer die Zutatenliste an.
Warte, hier, Zusammensetzung, ich hab's.
Genau.
Soll ich mal? Okay, ich lese mal vor. 44% Ente. Davon 25% Entenfleisch, 17% getrocknetes Entenfleisch, 2% Entenfett, 24% Kartoffel, 19% Süßkartoffel, dann keine Prozentangaben mehr, Entenjus, Mineralstoffe, Topinambur, Kichererbsen, Leinsamen, Tomate, mediterrane Kräutermischung, Brombeeren, Himbeeren, Heidelbeeren, Schwarze Johannisbeere, Holunderbeere, Aroniabeere, Brennnessel, Löwenzahn, Ginseng, Manna, Noliga, Saccharide, Fructoligosaccharide und Yucca. Ey, das meiste, was ich vorgelesen habe, ist vegan.
Ja, also was halt ganz spannend ist, ist einfach, also man merkt schon allein, wie lang es gedauert hat, da sind super viele Sachen drin. Und ja. Man muss halt immer gucken, natürlich ist es halt schwieriger, in so einer gepressten Form irgendwie tatsächlich zu wissen, was ist da tatsächlich drin. Es hört sich jetzt auf den ersten Hörer jetzt nicht so schlecht an, weil es sind zumindest, also Kichererbsen sind noch drin, die wahrscheinlich dann dafür sorgen, so ein bisschen den Getreideersatz sozusagen machen. Weil man braucht irgendwas, was das so ein bisschen zusammenhält, was halt häufig mit Getreide eben gemacht wird. Süßkartoffeln und Kartoffeln sind auch Getreideersatz, weil die sozusagen zusätzliche Energie liefern. Und dann, also sind es super viele Sachen, wo man halt immer gucken muss, so braucht man das alles, ist es irgendwie notwendig? Kräuter zum Beispiel haben halt eigentlich immer eine Wirkung und dann diese ganzen Kräuterexperten dann auch immer so sagen, so sollte man jetzt nicht einfach standardmäßig immer einfach Kräuter reinhauen. Ja, ich persönlich denke mir immer so, ich glaube, wenn man damit irgendwie zufrieden ist, dann kann man sowas schon geben. Ich bin jemand, ich will halt einfach wirklich am liebsten wissen, was genau mein Hund isst und so ähnlich, wie ich es bei mir halt auch wissen will. Und wenn dann zum Beispiel steht, Ente, 25% davon Entenfleisch, hier, was ist der Rest? Sind es dann die Knochen, was ja schon auch okay ist, aber ist da dann halt auch irgendwie der Schnabel drinne und die Füße drinne und die Federn drinne, weiß ich nicht. Ja. Dann ist es schön, wenn die frei gehalten sind, aber die Federn und die Schnäbel, die sollte man trotzdem nicht essen.
Ja, okay, dann kommt jetzt der vegane Vergleich. Veggie Dog Origin. Kennst du Veggie Dog?
Ich glaube, ich habe es schon gehört, aber ich dachte als Nassfutter.
Ah, okay. Nee, ich habe das als Trockenfutter, also ich glaube auch das schon mal meiner Hündin damals verfüttert. Da steht schon auf der Verpackung, steht 100% vegetarisch, 99,99% vegan. Mal gucken, ob wir jetzt rausfinden,
was 0,1%
ja, vegan. Was dieses kleine Prozent ist. Dann steht hier zum Beispiel auch klimapositiv, wir kompensieren durch Walderhalt in Tansania unseren CO2-Ausstoß und solche Sachen. Also das ist natürlich toll, wenn mit diesem Hundefutter und der Marke dann auch so ein nachhaltiges Projekt unterstützt wird oder wenn die dann wirklich auch so agieren. So, was soll ich da jetzt mal? Ich schaue mal, ob ich direkt in die Inhaltsstoffe komme. Wow.
Das ist wahrscheinlich sehr viel.
Oh, die haben hier so, die haben ja aber so richtige Tabellen auch irgendwie wichtig für Hautschutz, wichtig für Wachstum, wichtig für Blutbildung. Und so eine fette Liste. Okay, nee, die ist gar nicht so lang. Okay. Reis, Kartoffeleiweiß, getrocknete rote Linse, Sonnenblumenöl, Rübenfaser, Mineralstoffe, teilweise hydrolysierte Hefe, Apfelfaser, hydrolysiertes pflanzliches Eiweiß. Und dann noch so eine Prozentauflistung. Also Protein 22%, Fettgehalt 9%, Rohfaser 2, Rohasche 5, Calcium 0,8, Phosphor 0,6. I don't know.
Ja, das ist, also jetzt muss ich das einmal kurz in meinem Kopf nochmal zusammenhalten. Also im Prinzip ist hier ja auch Reis der hauptsächliche Energielieferant mit halt Kohlenhydraten. Ich habe ehrlich gesagt mich noch nicht so sehr auseinandergesetzt mit so hydrolysierten pflanzlichen Eiweiß, ob was für Vor- und Nachteile das bringt, ob das dadurch leichter verdaulich ist für Hunde. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja. Das wäre eben spannend, das vielleicht auch mal rauszufinden, genau. Der Proteingehalt jetzt auf den ersten Blick eben hört sich ganz gut an. Da muss man halt vielleicht auch mal eben an das denken, was ich vorher gesagt habe, dass eben diese pflanzlichen Eiweiße halt häufig schlechter verdaut werden können und man deswegen vielleicht halt mehr füttern muss. Der Fettgehalt ist ein bisschen niedrig, der sollte idealerweise ein bisschen höher sein. Aber das ist bei eigentlich allen Trockenfuttern so, dass es zu niedrig ist, weil dann wird das halt ranzig. Und dann wird halt auch dann kannst du keine 30 Kilo Trockenfutter irgendwo rumstehen haben, weil dann wird das Essen schlecht.
Okay. Gut. Ja, ich finde, wir waren jetzt auch ziemlich tief in der Materie drin. Du hast da ziemlich Ahnung. Also machst da schon einen richtig guten Eindruck. Ich habe auch bei manchen Dingen so gedacht, okay, krass, wow, wusste ich noch nicht. Ist mega spannend und jetzt macht es auch Sinn irgendwie so, dass man das anbietet, irgendwie den Ernährungsberater für Hunde, weil ja, es ist eine eigene Ernährungsform, es ist ein Lebewesen, was auch seinen Bedarf hat und wir als deren Besitzer sollten uns damit schon auseinandersetzen und ja, uns überlegen und auch hinterfragen, was wir unserem Tier so anbieten.
Ja, ja, aber, es ist halt, ja, ich finde es auch, also ich finde es echt cool, ich finde es auch cool, dass es mittlerweile einfach viele Möglichkeiten gibt und sich einfach immer mehr in den Fokus auch rückt und man kann einfach mit Essen ja auch wirklich therapieren und schauen, also was man eben Gutes tun kann. Und ich glaube, das Wichtige, was man irgendwie jetzt vielleicht auch mitnehmen kann, ist, dass es einfach sehr individuell ist. Man muss also sowohl individuell vom Halter als auch vom Hund, was möchte ich als Halter, was kann ich meinem Hund irgendwie zumuten. Und was halt, finde ich, noch das wirklich Fiese beim Hund ist, dass es kein so geschützter Rahmen ist, wie eben bei der menschlichen Ernährung. Also man hat zum Beispiel sind Hundefutter nicht voll deklarierungspflichtig. Das heißt, ich kann als Hersteller Sachen weglassen, die mir nicht passen.
Ja. Was ja wiederum dann auch so fürs Barfen spricht. Aber ich glaube, also ich könnte es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich könnte es nicht. Ja. Aber vielleicht würde ich dann irgendwie eine ähnliche Alternative finden. Also so eine Alternative, wo ich sage, ich stelle selbst den Ernährungsplan meines Hundes zusammen und setze mich da halt mal hin und schreibe mir das Zeug auf und dann gibt es halt einen Wochenplan oder was weiß ich oder einen 2-3-Tagesplan im Wechsel mit Dingen, die ich vertreten kann, die ich dem Hund dann fütter und die hauptsächlich vegan sind, hoffentlich. Aber glücklicherweise muss ich mich damit nicht auseinandersetzen. Aber ich kam halt auch auf dieses Thema, weil ich halt, ja, ich kenne viele Hundehalter und Hundehalterinnen und ja, und ich dachte mir halt so, gut, was ist, wenn du selbst vegan lebst, aber einen Hund hast und den nicht vegan ernährst, bist du dann nicht irgendwie ein Heuchler? Weiß ich nicht. Man muss sich damit auseinandersetzen und so die Eindrücke, die ich von dir bekommen habe, die sind für mich nachvollziehbar.
Cool. Ja, ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich damit auseinandersetzt und man kann auch zum Beispiel vegan oder vegetarisch für den eigenen Hund kochen oder so zusammenstellen, wie du gesagt hast. Und ich glaube, wenn das einem möglich ist, dann ist es auf jeden Fall immer eine bessere Alternative, als Fertigfutter zu kaufen, weil man damit halt immer eine Industrie unterstützt, die, finde ich, nicht unterstützenswert ist.
Ja, ähnlich wie bei uns auch, ne?
Ja.
Okay. Ja, so bevor wir zum Ende der Folge kommen, würde ich gerne noch wissen, was ist denn bei dir, weil du meintest, du lebst so 80% vegan, oder? Was sind die
20%? Die 20% sind sehr selten, wenn ich irgendwie mega Bock auf was habe. Zum Beispiel habe ich neulich gesehen, dass irgendwie war das vegane Magnum Eis beim Rewe im Angebot und ich war so hyped und es war leer. Und dann war ich so frustriert, dass ich ein normales Eis gekauft habe. Weil ich so hyped war auf dieses Eis. Und dann ist es halt zum Beispiel, gerade wenn wir bei den Eltern von meinem Freund daheim sind, dann will ich nicht irgendwie, also dann ist es halt hauptsächlich eben so nicht zur Last fallen von anderen Menschen. Also die essen halt Fleisch und alles. Deswegen, da esse ich dann meistens halt irgendwie, versuche ich sozusagen vegetarisch mitzuessen.
Ja.
Aber ja, das ist eigentlich, glaube ich, würde ich sagen, der Hauptgrund. Und sehr, sehr selten gibt es so eine Festmahlzeit, wo es dann wirklich Fleisch mit veganen Beilagen gibt. So zum Beispiel gab es neulich Hirsch aus der Wildbahn. Weil ich bin, kennst du die Planetary Health Diet?
Nee.
Das würde ich dir sehr ans Herz legen, dich vielleicht damit mal auseinanderzusetzen. Das ist sozusagen der Lancet Report oder EAT, die EAT-Kommission hat sich damit auseinandergesetzt. Es sind super viele internationale Wissenschaftler, die eine Diät erstellt haben, die gesund für den Menschen ist und den Planeten retten kann.
Okay. Ah ja, gut, ich weiß, glaube ich, in welche Richtung das geht. Ja. Okay. Ja, nee, weil du jetzt von Hirsch gesprochen hast und so ein Wildtier und das halt auch mal geschossen wird, weil irgendwie der Bestand irgendwie richtig gehalten werden muss und sowas, ja, geht es in die Richtung, oder?
Nee, gar nicht so, sondern die haben wirklich ausgerechnet, was sind die Bedarfswerte von Menschen und dann haben die sozusagen das zusammengesetzt und geguckt, okay, wie kann man das halt machen? Und tatsächlich ist es gar nicht so verrückt, wenn wir uns so ernähren würden, wie es am gesündesten für uns ist, dann würden wir keine bis ganz minimal Fleisch- und Milchprodukte essen. Weil das, also haben die halt auch, und gleichzeitig ist diese, also die mussten wirklich eigentlich, glaube ich, nur sehr kleine Justierungen vornehmen, um zu sagen, okay, wenn sich alle so ernähren würden, dann könnten wir halt die CO2-Grenze einhalten und wir könnten die Biodiversität irgendwie schützen und so. Also es ist mega interessant, da gibt es viele, es gibt Videos auf YouTube zu, wie dieser Report vorgestellt wird bei der UN-Kommission und so. Es ist echt
okay, nice. Ja, okay, ja, dann muss ich mir das auch mal noch reinziehen. Aber klar, also allein schon so, wenn man nach dem Pareto-Prinzip geht, reichen schon 20% aus für 80% Veränderung.
Ja.
Und wenn es noch mehr wären, wenn es 80% wären, dann reicht es vollkommen. Also ja, so wenn jeder einfach ein bisschen seinen Konsum verändert und seinen Konsum reflektiert, dann hat es schon einen großen Impact.
Ja.
Wäre schön.
Ja, lass mal ein bisschen träumen.
So, dann kann man auch mal normales Eis essen, ist doch nicht verwerflich.
Ja, also ich glaube, meine Devise ist so ein bisschen, ich versuche das so viel wie möglich zu machen. Ich finde es super spannend, mit rum zu experimentieren auch. Und es gibt so viele Rezepte und Blogs und weiß was ich was, brauche ich dir bestimmt nicht alles erzählen. Aber manchmal sind es halt so Kleinigkeiten, wo ich mir dann denke, nee, ich möchte mich nicht so komplett krass einschränken, sondern manchmal sind manche Sachen auch einfach okay. Und dann tue ich das, damit es mir vielleicht auch einfach mal psychisch damit sozusagen gut geht. Nicht unbedingt körperlich.
Ja, ja. Kann ich nachvollziehen. Ja, gut. Also mir geht es schon auch manchmal so, aber ich bin da sehr, sehr happy, dass es so Guilty Pleasures mittlerweile auch in vegan gibt.
Weißt du, ja, ich meine? Ja, Alter, das ist auch, also ich meine, ich bin jetzt so relativ spät auf den Zug aufgesprungen, aber es ist trotzdem eine Freude, wenn man halt, allein wenn man Käse hat, der geil schmeckt und
ja,
so Chicken Nuggets und so oder halt eben
ja,
nicht Chicken Nuggets.
Ja, oder so Gummibärchen mittlerweile gibt es ja auch, ja, von Vegans gibt es richtig geile Gummibärchen, boah.
Ja.
Ja, das ja, ist schon echt
das
stark.
Ganze, also eigentlich alles an veganem Eis und was weiß ich, was es alles gibt. Also.
Mhm. Ja. Und hoffentlich bald noch viel, viel mehr.
Ja, ich bin sehr davon überzeugt.
Schön. Ja, wir haben uns ja, das kann man vielleicht auch noch kurz erwähnen, wir haben uns ja vorhin vom Haus getroffen, Corona-konform, Plätzchen ausgetauscht. Weihnachtsgebäck, weil wir eigentlich, also wir hätten uns ja eigentlich so getroffen, aber es ist halt gerade irgendwie riskant und man soll ja seine sozialen Kontakte auch reduzieren. Haben wir gesagt, gut, wir machen das online mit der Podcast-Folge, aber du hattest schon Plätzchen gemacht, voll nett. Und dann haben wir die ausgetauscht, ja. Und ich finde, jetzt hat es eigentlich auch ganz gut geklappt, so.
Ja, hoffentlich jetzt, dass das mit der Aufnahme auch alles gut geklappt hat.
Ja, kriege ich bestimmt hin, die gut zusammenzuschneiden. Und du kommst heute mal um die 5 veganen Todesfragen rum.
Oha.
Ich fühle mich weil ich bin nicht mehr zufrieden damit, weißt du, wenn ich jetzt welche erstelle, dann habe ich so das Gefühl, die sind so lame, weil ich ja mittlerweile schon so viele irgendwie halt gestellt habe und irgendwie mir ausdenken musste. Und ich muss mir da viel mehr Zeit nehmen und die hatte ich jetzt halt nicht. Ist gerade super viel los bei mir und dann wäre es irgendwie zu lame gewesen, wenn ich irgendwie so sage, na, isst du denn Honig?
So. Da kannst du natürlich auch die gleichen Fragen wiederverwenden und gucken, ob sich die Antworten ändern von den Menschen.
Ja. Ja, meinst du, das wäre okay? Meinst du, die Hörerinnen würden mir das verzeihen, wenn ich die gleichen nehme?
Ich glaube schon. Vielleicht okay, nicht immer die gleichen. Dann kann man sich auch ein bisschen zu sehr vorbereiten. Aber wenn du aus dem, was du jetzt schon hast, sozusagen einfach immer wieder schöpfst.
Ah, sowas zusammenwürfel.
Ja.
Ups. Das wäre eine Idee tatsächlich. Weil, wahrscheinlich würden sich die Antworten immer wieder mal ändern. Gut, ich nehme den Tipp mit in die nächste Folge. Und danke dir, dass du dabei warst und dass du mitgewirkt hast.
Sehr gerne, danke dir.
Gibt es zum Schluss noch irgendeine Message oder meinst du, du hast alles gesagt?
Ich glaube, so eine abschließende Message, da bin ich immer nicht so gut da drin. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach sich Mühe gibt und das macht, was man irgendwie kann, aber sich jetzt auch nicht überfordert. Und ich glaube, wenn man sich zum Beispiel noch nie mit Hundeernährung auseinandergesetzt hat, dann ist das ganz schön viel Input, den man erstmal irgendwie sich auch Zeit nehmen sollte, den zu reflektieren und zu schauen und für sich zu gucken, was machbar und möglich ist.
Okay, in diesem Sinne, ciao zusammen.
Ciao.